Wir wollen den Römerbrief aufmachen, Kapitel 14. Wir lesen von Vers 1 bis Vers 12 nochmal. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir für diesen Aufruf. Wir danken dir für diese Belehrung. Herr, und nachdem wir jetzt gerade an dein Mahl gedacht haben, an das, was du getan hast, was du für uns vollbracht hast, Herr, wie gerne möchten wir uns diesem Text fügen und uns dir zur Verfügung stellen und ausrufen, Herr, hier sind wir, gebrauche uns. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich riesig, eines Tages unseren Herrn Jesus Christus wirklich zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ich freue mich auf diesen Augenblick seiner Begegnung, den Herrn und König, wirklich sich vor ihm buchstäblich niederzubeugen und ihn anzubeten, nicht nur im Glauben, sondern auch wirklich im Schauen. Ich hoffe, dass einem jeden, der heute hier ist, genauso ergeht. Also, zurück zum Text, Römer Kapitel 14. Wir werden aufgerufen, den Herrn Jesus Christus anzuziehen. Und hier haben wir die Erklärung und den Aufruf, wie das aussieht, das Anziehen des Herrn Jesus im Umgang miteinander. Wir lasen den Auftrag, das ist in Vers 1, dann haben wir von Vers 2 bis Vers 12, könnte man sagen, nachdem er den Auftrag gegeben hat und noch nicht fertig erklärt hat, noch nicht alle Details im Auftrag gezeigt hat, geht er rüber und zeigt uns auf, dass unsere Augen geöffnet werden müssen. Wir brauchen erstmal ein besseres Verständnis. Das ist von Vers 2 bis Vers 12, macht er das. Und in diesem Augenöffner, würde ich sagen, da gibt er auch manche Anweisungen, erstmal direkte, persönliche, in Vers 3 und 4 und von Vers 5 bis Vers 12 sind das dann allgemeine, also für beide, für den Schwachen und für den Starken. Und hier sind wir in Vers 1. Der Auftrag, Er bringt den nicht zu Ende, er sagt einfach nur, was man nicht machen soll. Und dann geht er zu der Beschreibung des Konfliktes, dass er den Konflikt detailliert. Und wir würden sagen, Moment mal, wenn du in einer Gemeinde einen Konflikt so direkt ansprichst, dann kreierst du doch Schwierigkeiten. Leute fühlen sich doch angesprochen, wenn du ganz direkt sagst, okay, hört mal zu, ihr habt ein Problem. Und dieses Problem ist, weil einer stark ist und der andere schwach. Also in Vers 2, einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, isst Gemüse. Das ist die Erklärung des Konflikts. Hier geht er rüber, um unsere Augen zu öffnen. Und wenn du auf der Seite des Starken bist, dann hast du vielleicht gar keine Probleme damit, dass er das so direkt in der Gemeinde anspricht. Hey, hört mal zu, hier gibt's Starke und Schwache. Aber wenn du dich vielleicht unter den Schwachen befindest, dann würdest du sagen, hey Paulus, du trittst einem auf die Füße. Das ist unangenehm. Kannst du das vielleicht irgendwie durch die Blume sagen? Oder irgendwie, also so, dass man das nicht direkt versteht, dass ich gemeint bin. Nein, wir haben es nötig, dass Gott wirklich direkt das anspricht und klar macht. Ihr Lieben, es gibt Konflikte in der Gemeinde, weil es Starke und Schwache gibt. Und das war so und das wird auch nicht aufhören. Ich habe das auch schon mal gesagt, dass es hier um Konflikte geht, die an und für sich nicht Sünde sind. Also hier geht es um Tatsachen, die an und für sich keine Sünde sind. Ich nenne ein Beispiel, mit denen wir vielleicht zu tun haben, mit denen Konflikten wir in Berührung kommen. Wir haben nicht das Problem vielleicht vom Essen von also jetzt Schweinefleisch oder von irgendwelchen Sachen. Vielleicht könnte man vergleichen, ja, das sind vielleicht die Bonbons, die an Karnevalstagen geschleudert werden, die vielleicht da irgendwo irgendjemand geweiht wären. Wäre vielleicht ein möglicher Vergleich. Aber wir haben andere Konflikte, die an und für sich keine Sünde sind. Wurdet ihr schon mal konfrontiert, dass man sagt, hey, warum am Abendmahl, also an dieser Gemeinschaft, warum habt ihr so ein Brot? Warum habt ihr glutenfreies Brot? Woher habt ihr das? Das ist nicht biblisch. Ihr müsst ein ungesäuertes Brot haben. Und die anderen sagen, nein, warum? Gesäuertes Brot ist okay. Und schon kann ein Konflikt entstehen. Und stellt euch vor, da sind Gemeinden, die diesbezüglich auseinandergehen. Habt ihr nie gehört, wurdet ihr nie konfrontiert, wie? Ihr lebt in einem Haus und das konntet ihr nicht bar bezahlen, sondern habt Schulden aufgenommen? Ihr geht gegen das Wort Gottes. Wie? Ihr habt euch so ein teures Haus geholt und du fährst ein Auto, das teurer ist wie 1.000 Euro? Was machst du damit? Du leistest dir Luxus in dieser Welt. Du hast dir Anschaffungen gemacht. Da sind Leute, die hungern. Da sind Leute, die in großen Schwierigkeiten sind. Und du fährst ein teures Auto, das teurer ist wie 1.000 Euro. Hör mal zu. Ich meine, das sind einfach Vorstellungen. Wir haben nichts diesbezüglich in der Schrift. Wir haben schon einen Aufruf, dass wir weise mit den Dingen umgehen, die Gott uns gibt. Aber das ist Konfliktpotenzial. Und stellt euch vor, andere Christen, die haben ohne Probleme, ohne zu bedenken, feiern sie Feste. Feste, die entstanden sind aufgrund von Götzenanbetung. Und die Christen haben gesagt, hey, das wollen wir nicht. Wir kreieren uns, wir benennen das um. Dieses Götzenfest benennen wir um und feiern einfach ein anderes Fest. Und du wirst damit konfrontiert und dir wird vielleicht vorgelesen, ich weiß nicht, 1. Könige Kapitel 12. Kennt ihr die Geschichte? Da war genauso ein Konflikt. Und zwar, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen darf auf so ein Fest, das man mit Freimütigkeit feiert und sagt, boah, ob das damals für Götzen geweiht war und jetzt das umgeändert ist, was interessiert mich das? Ich diene damit dem Herrn. Aber dass es vielleicht aus einem Problem entstanden ist, wo man gesagt hat, ey, wenn wir an diesem großen Fest nicht selber etwas machen, dann würden Leute vielleicht zurückgehen. Dann hätten sie Interesse, dort mitzumachen. Und habt ihr nie gelesen? Und dann kommt man zu 1. Könige, Kapitel 12, wo man die Geschichte aufrollt von, wir wissen, da war ein Königreich davor, das Königreich Israel, das wurde geteilt. Und der eine Teil wurde dann auch benannt als das Königreich von Israel und das andere hieß Juda und da war dann das Haus von David, also die Nachkommen von David, die regierten über Juda und Benjamin und noch ein paar Einzelne. Und der andere Teil, er ging dann rüber zu dem Stamm Israel. Und stellt euch vor, im Kapitel 12 wird etwas berichtet. Jetzt hat sich das Königreich gespaltet. Das Haus Gottes, der Tempel und die Gebote und die Priester und der Gottesdienst befand sich alles in diesem Bereich des Königs von Juda. Auf dem anderen Fleck war sozusagen, aber die meisten der Leute waren jetzt in diesen 10 Stämmen in Israel unter der Königsherrschaft von Jerobeam. Hier war Rehabeam, hier war Jerobeam. Und Jerobeam, er hat jetzt ein Problem. Er weiß, dass Gott geboten hat, die Gottesdienste im Tempel zu verrichten. Die Opferungen durften nur die Priester verrichten. Und. Das durfte alles nur hier geschehen. Und jetzt hat er ein Problem. Die Leute, die werden doch rübergehen zu Rehabeam, um dort die Gottesdienste zu verrichten. Und wenn sie schon dorthin gehen, dann würden sie vielleicht sagen, hey, das ist gar nicht so schlecht. Lass uns doch hier bleiben. Warum muss ich dreimal im Jahr so eine Reise machen, was weiß ich von wo, um hier hinzugehen? Ich habe hier ein Problem. Das muss hier gelöst werden. Der Konflikt muss gelöst werden, damit die Leute nicht darüber gehen. Also, ich schaffe einen Gottesdienst. Und er schafft 2 Stellen an. Er macht das sofort taktisch, damit Leute nicht wieder auf eine Stelle laufen können, sondern er macht 2 Stellen und richtet diesen Gottesdienst an und sagt, hier, Leute, ich stell euch diese Dinger hier auf, und er macht einfach gegossene Bilder und sagt, das ist euer Gott. Ihr Lieben, wir dürfen nicht vergessen, dass er hier nicht buchstäblich sagt, von dem Herrn wegführt, sondern er bietet eine Alternative. Er sagt nicht, hier ist Götzendienst, okay, wir machen hier ein Bild und das ist jetzt euer Gott, sondern er versucht das darzustellen, das ist der Gott, der euch weggeführt hat. Hier ist eine bildliche Darstellung, hier ist eine Präsentation, hier ist die Vereinfachung sozusagen des Gottesdienstes. Hier, das könnt ihr sehen, ne? Wenn ihr zum Tempel geht, da seht ihr niemand. Selbst wenn ihr irgendwo reingeht in den Tempel, da werdet ihr keine Gottheit sehen. Hier habe ich es euch hingestellt, okay? Hier habt ihr es. Und so merken wir, dass er eins für das andere, und wie uns der Text das klar macht und aufzeigt, werden uns viele Details gesagt, er hat das gemacht, er hat das gemacht. Von Vers 29 wird darauf richtig Bezug genommen, dass es betont wird, er hat das eingeführt, er hat Priester genommen, die nicht von Gott bestimmt waren. Er hat diese Stelle bestimmt und er hat aus seinem eigenen Herzen einfach einen Tag festgesetzt, wann es geschehen soll. Und das ist der 8. Monat. Ich will nicht spekulieren, aber wisst ihr was? Und ich möchte auch nichts dazu sagen. Der 8. Monat ist der Monat, wisst ihr, wann das Volk Israel anfangen sollte zu zählen? Wann die Rechnung der Monate anfangen sollte? Was war der Anfang der Zeit, was sie anfangen sollten zu zählen? Womit? Mit dem Auszug, mit dem Passa. Gott hat das Passa hingestellt. Das ist das, was jetzt kommen wird, das, was wir feiern werden. Das Passa des Herrn, also die Auferstehung, die Leiden des Christus und die Auferstehung. Ab da sollte die Zeit angefangen zu rechnen. Das sollte der 1. Monat sein. Und dieser Mann, er stellt in seinem eigenen Kopf einfach ein Datum fest, den 8. Monat. Also, ich sage nichts dazu. Haben wir als Christen die Freiheit, gewisse Festtage zu feiern, die der Herr nicht bestimmt hat, die Leute in ihrem eigenen Herzen ausgedacht haben und hingestellt haben. Haben wir die Freimütigkeit als Christen, selbst an ein Osterfest sozusagen zu glauben oder das zu feiern, das von einem Götzen abgeleitet wird, Ishtar, also Ostern? Haben wir die Freiheit, manche machen da sogar noch Osterhasen und Eier und so weiter. Ich meine, eine Henne würde besser passen zu den Eiern, aber wir haben die volle Freiheit dazu. Ihr Lieben, ich lese euch 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber lass es uns gesagt sein, der Text geht weiter. Alles ist mir erlaubt, aber wie geht's weiter? Richtig. Nicht alles ist nützlich. Ihr Leben, ich hoffe, ein jeder von euch ist angesprochen, dass er merkt, du lebst eine große Freiheit aus. Du hast vielleicht Probleme mit etwas anderem. Wenn du siehst, dass einer vielleicht mit einem Ferrari ankommen würde, so würdest du ihn kritisieren und sagen, boah, Mensch, das Geld müsste in das Königreich gespendet werden. Das kann doch nicht sein. Aber auf der anderen Seite lebst du große Freiheit aus. Und machst Dinge, worüber du dir keine Gedanken gemacht hast. Ich möchte uns aufzeigen, dass hier in diesem Römerbrief Paulus, bevor er sagt und einen jeden von uns losschickt, um einander vielleicht zu ermahnen, dass er erstmal die Augen öffnen möchte und aufzeigen, guckt mal, das ist das Konfliktpotenzial und du musst grundsätzliche Dinge verstehen, bevor du einem anderen helfen kannst. Also, wir haben nicht das Problem mit dem Fleisch, aber wir haben andere Konflikte, die an und für sich keine Sünden sind. Es ist keine Sünde, ein Ferrari zu fahren. Ja? Es ist kein Konflikt, keine Sünde, sich ein teures Haus hinzustellen. Aber wir müssen wissen, es kann vielleicht zu welchen führen. Und so sind viele, viele andere Dinge. Also, es ist notwendig, dass wir diesen Text persönlich für uns lesen und ins Gebet gehen und sagen, Herr, wo stehe ich? Wo richte ich? Wo verachte ich? Was sind Dinge, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, was ich vielleicht mal machen sollte, dass ich vor dich bringen sollte? Okay, also wir haben, erstmal zeigt er halt diesen Konfliktpotenzial und dann geht er zu den Lösungen, dann geht er und deckt das auf. Ich möchte noch etwas hinzufügen, warum er das macht, warum deckt er diesen Konflikt auf, warum nennt er das bei Namen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass unsere Augen in gewissen Sachen geöffnet werden, damit wir den anderen besser verstehen können. Ein jeder von euch hat bestimmt nach dem Konflikt, wo der Konflikt gelöst wurde, vielleicht gesagt, hätte ich das gewusst, dass es so ist, hätte ich das nicht gemacht oder hätte ich das nicht gesagt. Kennt ihr diesen Satz? Hätte ich das gewusst, dann würde ich das nicht machen. Vieles hängt davon ab, dass wir Sachen nicht gewusst haben, nicht wissen. Und aus diesem Grund ist es notwendig, in diesen Text hineinzugehen und Gott zu uns reden zu lassen, aufdecken zu lassen, Informationen zu bekommen, damit wir wissen, damit wir verstehen können. Wisst ihr, dass selbst der Turmbau zu Babel zugrunde ging, nicht weitergebaut wurde, weil Leute sich nicht verstanden haben? Gott hat ihre Sprachen einfach verwirrt. Gott hat nicht einen Stopp gesetzt. Gott hat die nicht auseinandergetrieben. Gott hat einfach nur jedem eine andere Sprache gegeben. Und sie verstanden sich nicht mehr. Und das hat dazu geführt, dass sie auseinandergegangen sind. Es ist notwendig, dass wir uns verstehen. Das ist grundsätzlich, das ist in der Ehe notwendig, das ist in der Gemeinde notwendig. Und deswegen zurück zu diesem Text. Hier werden uns die Augen geöffnet, damit wir verstehen können, damit wir die andere Seite kennenlernen. Deswegen spreche ich hier von der Horizonterweiterung, die uns Paulus macht, mit einigen Anwendungen und direkten also wo er direkt zu der einen Partei, also zu den Starken oder zu den Schwachen spricht. Also, letztes Mal hatten wir schon die Starken erwähnt. Ich möchte weitergehen, sonst kommen wir nicht weiter. Also, wir hatten die Starken erwähnt im Vers 3 und ich möchte mich jetzt dem Text weiter zuwenden, was er zu den Schwachen sagt. Zu den Starken war, wer ist, also das ist der Starke, verachte den nicht, der nicht ist, und zu dem Schwachen, und wer nicht ist, richte den nicht. Richte den nicht. Wenn du in einer gewissen Sache, die nicht Sünde ist, ja, ich möchte es nochmal sagen, ganz klar, es geht hier um Sachen, die an und für sich nicht Sünde sind. Und hier das Gebot für den Schwachen. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Verzeihung, dass ich unterbreche. Meine Uhr zeigt 12. Ist das richtig? Das wäre... Okay, wir kommen gerade mal ins Rollen. Ne? Also, wer zu dem Schwachen ein klares Gebot... Ich möchte dazu noch etwas sagen. Wisst ihr, bevor ich zu diesem Text ging, hatte ich den Eindruck, dass Gott mehr sich an den Starken richtet. Dass der Starke ja die Kraft hat, etwas zu machen, etwas zu beheben, etwas aufzuheben. Der Schwache, der ist der Niedliche, der irgendwo da hockt in der Ecke und ja, dem muss geholfen werden. Und ich war überrascht, wie viel dieser Text, obwohl er sich zuerst an den Starken richtet, Vers 1 und auch durch den ganzen Text hindurch, wie viel er zwischendurch an den Schwachen sich richtet und sagt, okay, du Schwacher, dir gilt das, das, das und das. Okay, nicht zu richten. Was ist denn nicht zu richten? Was kann der Schwache damit anzufangen, wenn ihm gesagt wird, er soll nicht richten? Wir werden das an vielen Stellen finden, wenn du dieses Richten studieren wirst und die Anwendung dafür, dann wirst du feststellen müssen, dass es um etwas ganz Besonderes geht. Es geht um eine Beobachtung einer Sache und dann die Entschlussfassung. Also beides ist in diesem Richten mit enthalten, ein Beobachten, ein Betrachten und ein Entschlussfassen. Und zwar ein Entschlussfassen, nicht einfach nur, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt, sondern es geht vielmehr sogar noch um einen Beschluss. Ich gebe euch ein paar Beispiele. In der Apostelgeschichte 16 und schon in der Apostelgeschichte 15 haben wir die Apostel und die Ältesten, die zusammenkommen in Jerusalem, um eine gewisse Sache zu beschließen. Und es ging darum, ob die Heiden das Gesetz halten müssen oder nicht. Und sie kommen zu einem Entschluss, dass die Heiden das Gesetz nicht halten müssen. Also das, wozu sie kommen, dieser Entschluss, wird in der Bibel als ein richterlicher Beschluss bezeichnet. Also sie haben beschlossen. Und im Griechischen ist genau dieses Wort wird verwendet, was auch hier zu dem Schwachen gesagt wird, du sollst nicht richten, sie haben gerichtet. Ja, sie haben beschlossen, sie haben diskutiert, sie haben sich ausgetauscht und sie haben etwas festgelegt. Also ein richterlicher Beschluss ist das Richten. Ein anderes Beispiel, um das vielleicht, wenn es einem noch nicht klar ist, in der Apostelgeschichte 25, da steht Paulus buchstäblich vor Gericht, er steht vor Festus und Festus weiß nicht, weil Paulus sich jetzt auf den Kaiser berufen hat, was er dem Kaiser schreiben soll. Und jetzt zitiert er, da ist der König Agrippa dazugekommen mit dem ganzen Gefolge und er sagt, jetzt in diesem, das ist Apostelgeschichte 25, Vers 25, weil ich aber feststellte, dass er nichts getan hat, hier spricht er zu dem König Agrippa, was den Tod verdiente oder er selbst sich auch auf den Kaiser berufen hat, so habe ich beschlossen, so habe ich gerichtet. Okay? Also, wenn hier der Auftrag ist an den Schwachen, du sollst nicht richten, dann bedeutet das buchstäblich, hör mal zu, du sollst keinen richterlichen Entschluss fassen über diese Situation, über den Starken, über die Handlung, was dieser Starke jetzt macht. du sollst dich nicht in eine Position des Richters hineinstellen und das Urteil, das beschließende, das vollendete Urteil fällen über diese Situation. Wenn ihr euch erinnern könnt, habe ich auch letzte Mal gesagt, dass beide Sachen, also auch jetzt der Starke auf der einen Seite und der Schwache, den wir jetzt betrachten, im Grunde das gleiche Problem haben und das gleiche Problem wird aufgelistet. Aus welchem Grund? Ich werde noch kurz den Starken wieder rausholen, um das aufzuzeigen. Auch hier selbst das Richten ist genauso wie, also der Schwache soll ja nicht richten, der Starke sollte nicht verachten. Beides ist an und für sich passiv. Also so wie das Gebot für den Starken, dass er nicht verachten soll, Verachtung ist an und für sich passiv und auch das Richten ist an und für sich passiv. Wir haben viele Bibelstellen, die uns auffordern, dass wir richten sollen. Okay? Viele Bibelstellen rufen uns auf, damit wir richten. Und wenn ihr weitergelesen habt, diesen Text, schon im Vers 12 ruft er dazu auf, dass man richten soll. Und trotzdem heißt es, dass gewisse Dinge nicht gerichtet werden sollen. Also, ich gebe euch einfach nur ein Beispiel, das gerichtet werden soll. In Johannes, im Johannesevangelium Kapitel 7, von Vers 23. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Mose nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Und dann Vers 24, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil, richtet gerecht. Hier ist Jesus selber, der auffordert, zu richten, dass sie ein gerechtes, ein richtiges Urteil machen sollen. Aber der Schwache soll nicht das richten, was der Starke macht. Das ist eine völlig andere Situation. Das soll er nicht machen. Er wird später im Text wieder aufgefordert, gewisse Dinge zu richten. Aber den Starken oder eine gewisse Situation soll er nicht richten, soll er nicht beurteilen. Ich möchte einen gewissen Konflikt aufzeigen. Dieses Problem, wenn man in der Gemeinde, wenn der Schwache anfängt zu richten. Guckt mal im Korintherbrief, wie schon der Korintherbrief anfängt und womit dann Paulus, also seine erste oder besser gesagt vielleicht seine zweite, sein zweiter Vorwurf an die Gemeinde, wenn man das als Vorwurf bezeichnen kann, geht ja darum, dass die Gemeinde Paulus hat, dass die Gemeinde Apollos hat, dass die Gemeinde Kephas hat und sie hat Jesus. Ja? Und jetzt ist der Streit in der Gemeinde, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Kephas, ich gehöre zu Apollos und der Letzte, das ist der Beste, ich gehöre zu Christus. Ja? Und so ist ein Streit in der Gemeinde auf dem genau gleichen Niveau. Es geht eigentlich nicht um Sünde, sondern es geht um gewisse falsche Vorstellungen. Und Paulus, wo er diese Gemeinde, diese Leute konfrontiert, nennt er sie ganz klar Fleischliche. Also er nennt sie, ich lese diesen Vers, das ist im 1. Korinther, ich habe das nicht aufgeschrieben, muss ich gerade mal blättern. 1. Korinther, Brief, Kapitel 3. Jetzt habe ich hier. Genau. Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Also er bezeichnet diese Leute, die sich einfach nur auf Menschen berufen und sagen, ich gehöre zu diesem, ich gehöre zu dem anderen, weil ich zu dem, also weil ich durch Paulus zum Glauben kam oder weil ich denke, er ist der größere, wichtigere Apostel. So rückt sie Paulus zurecht und sagt, hört mal zu. Versteht ihr etwas nicht? Wir sind alle Diener. Wir sind alle gleich. Der eine pflanzt, der andere begießt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Einer ist es, der das Gedeihen gibt, der das Leben gibt. Das ist Christus. Wir sind alle Diener. Warum macht ihr sowas? Warum habt ihr den Konflikt? Und dann, nach dieser Konfliktdarstellung, springt er auf einmal zum Kapitel 5 und geht ganz drastisch auf Sünde in der Gemeinde zu. Und ich denke, dass er hier etwas aufzeigen möchte. Wisst ihr, wenn Menschen anfangen, über gewisse Sachen zu streiten, die an und für sich keine Sünde sind, wenn Schwache anfangen zu richten in der Gemeinde, so wie hier, er bezeichnet sie als Fleischliche, dann fangen sie an, über Dinge zu diskutieren und ihr Leben hinein zu investieren in Dinge, wo ihre Zeit, ihre Energie, ihre Kraft hineinläuft, aber in der Wirklichkeit, da ist Sünde da und die sollte behandelt werden. Und Paulus geht auch darauf ein, im Kapitel 5, von Vers 11. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich ein Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger, Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen, denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut nun das Böse aus eurer Mitte. Und das, denke ich, ist ein großes Problem in der Gemeinde. Überhaupt auch unter Menschen, wenn wir anfangen, über belanglose Dinge zu streiten, über Dinge, die keine Sünde an und für sich sind, dann stehen wir in der Gefahr, buchstäblich Sünde vielleicht zu tolerieren, weil wir gar keine Zeit mehr dafür haben. Auch ist Sünde viel, viel unangenehmer anzutasten. Ja, das wird dann noch persönlicher. Und aus diesem Grund haben wir hier den Zuruf an den Starken, du sollst nicht verachten, und an den Schwachen, du sollst nicht richten. Warum war mir das wichtig, es auch aufzuzeigen und auch durchzuziehen, dass beide, sowohl der Starke auf der einen Seite, so der Schwache auf der anderen Seite, das gleiche Problem haben. Also das ganze Prinzip, das Muster ist ähnlich. Damit wir Verständnis füreinander entwickeln. Wenn du denkst, ich bin der Starke, ja, dann, und du verachtest den anderen, dann sollst du wissen, dass du genau das gleiche Problem hast wie der Schwache. Du bist gar nicht viel anders. Und wenn du der Schwache bist und den richtest, du hast das gleiche Problem, ja, wie der andere, weil du erkennst es ja nicht. Du siehst nur den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken in deinem siehst du nicht. Ihr Lieben, wenn das die Tatsache ist, wenn Verachtung und Richten in der Gemeinde da sind, dann müssen beide erkennen. Und deswegen dient dieser Text uns als Augenöffner, dass beide eigentlich das gleiche Problem haben. Hör auf, mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen und jemanden anzufechten wegen belangloser Dinge, wenn es keine Sünde ist. Noch einmal. Ja. Also, ich möchte hiermit eine Pause machen. Ist schade, also der Text ist zusammenhängend, von Kapitel 13 bis Kapitel 15 müsste eine Predigt sein.